Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das war heute der vorherrschende Eindruck über die Stimmung bei SPD und CDU am Tag 1 nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Denn faktisch haben beide massiv Stimmen verloren, sind jetzt angewiesen auf einen dritten Bündnispartner bei der Regierungsbildung, auch wenn wohl die Ministerpräsidenten Woidke und Kretschmer weitermachen können. Dabei sind die neuen Bündnisse erzwungen von einer erstarkten AfD, beileibe kein Selbstläufer. Die Grünen als Koalitionär in beiden Bundesländern, zumindest im Gespräch, sind sicherlich nicht bereit, einfach nur Steigbügelhalter zu sein. Wir berichten aus Brandenburg, Sachsen und Berlin und fragen danach beim Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. Die weiteren Themen: bei der SPD endet die Bewerbungsfrist, 8 Duos und ein Einzelkandidat treten für den Parteivorsitz an. Glückliches Ende bei der Seenotrettung. Italien hat heute über 130 Flüchtlinge an Land gelassen. Beim Ringen um den Brexit bekräftigt Premier Boris Johnson seinen harten Kurs. Wieder groß angelegte Streiks in Hongkong und ein Schiffsbrand vor der kalifornischen Küste fordert zahlreiche Todesopfer. Zunächst aber nach Dresden. Man könnte es aus Sicht der Christdemokraten auch positiv formulieren. Obwohl die CDU noch vor ein paar Wochen in den Umfragen hinter der AfD gelegen hatte, ist der Partei am Ende eine fulminante Aufholjagd gelungen. Der alte und wohl auch neue Ministerpräsident Michael Kretschmer stand dabei an vorderster Front mit einer Art Dauerdialog mit den Bürgern. Das hat sich zwar ausgezahlt, macht aber jetzt das Regieren auch nicht leichter. Bastian Brandau.
Und wir sind Demokraten und wir müssen mit diesem Wahlergebnis umgehen.
Die sächsische CDU holt bei den Landtagswahlen 32%. Ministerpräsident Michael Kretschmer braucht nach den Verlusten seiner Partei und des Koalitionspartners SPD einen dritten Partner für eine Mehrheit im Dresdner Landtag. Das könnten die Grünen sein.
Ich bin dazu bereit. Das wird seine Zeit jetzt dauern. Aber Menschen, die eben wirklich das Land in den Mittelpunkt stellen, die Demokraten sind, werden eine Lösung finden.
Keine Koalition mit der AfD, das betont Kretschmer nach der Wahl noch einmal deutlich. Bewusst setzt er den Kontrast zur AfD, die in Sachsen mit 27,5% zweitstärkste Kraft wird und doch keinerlei Machtoptionen hat. Jörg Urban, Landesvorsitzender der AfD.
Wir haben einen sehr unfairen Wahlkampf führen müssen. Wir haben gerade in Sachsen erleben müssen, dass uns ein Teil der Liste rechtswidrig gekürzt worden ist. Das sind alles Hinderungsgründe gewesen. Mit solchen Schwierigkeiten haben andere Parteien nicht zu kämpfen. Und das erklärt, warum wir nicht 35% haben, sondern 27,5%.
Weil er bei der Listenaufstellung der AfD Formfehler gesehen hatte, hatte der Landeswahlausschuss die Liste der AfD auf 30 Plätze eingekürzt.
Die AfD ist kein Opfer, sie sind Täter.
Er sei traurig, aber voller Zuversicht, sagt Martin Dulich, Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzender in Sachsen. Seine Partei stürzt auf 7,7% ab.
Sie stellen sich jetzt noch hin und reden von Neuwahlen und ihnen sei Unrecht geschehen. Nein, sie haben Fehler begangen. Sie sind diejenigen, die uns sozusagen auch in eine blöde Situation gebracht haben, jetzt mit einem gedeckelten Wahlvorschlag der AfD. Aber wir sollten uns da auch klar machen, dass nicht wir diejenigen sind, die ihnen hinterherlaufen. Die AfD ist mir völlig egal. Mir geht es um die Wählerinnen und Wähler.
Als wichtige Themen für die Beteiligung seiner Partei an einer Koalition nennt Dulich heute die Gemeinschaftsschule und die Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft.
Ich habe keine Angst vor Verantwortung, laufe nicht weg. Ich habe auch einen Gestaltungsanspruch, deshalb mache ich Politik. Und deshalb werde ich auch meinem Landesvorstand heute vorschlagen, in Sondierungsgespräche einzutreten.
Bei den Grünen kann das zuständige Gremium am Samstag tun. Für Katja Mayer, deren Partei mit 8,6% zwar dazu gewinnt, aber weniger als erhofft, geht es dabei für die Grünen um folgende Themen.
Für uns in Sachsen spielt natürlich mit der Lausitz, aber auch mit dem mitteldeutschen Revier natürlich auch der Ausstieg aus der Braunkohle und endlich der Einstieg in den Ausbau der erneuerbaren Energien eine ganz große Rolle. Aber Sie haben es ja vielleicht auch verfolgt, dass kurz vor der Wahl 50.000 Unterschriften für die Gemeinschaftsschule eingereicht worden sind. Das ist für uns auch ein großes Thema. Und dann natürlich die große soziale Frage des 21. Jahrhunderts, nämlich die Mieten.
Sondierungen zwischen CDU, Grünen und SPD dürften in Sachsen eine zeitintensive Angelegenheit werden. Gleiches gilt für eventuelle Koalitionsgespräche. Groß sind die inhaltlichen Differenzen bei einigen Themen. Grüne und SPD fordern außerdem eine angesichts der starken AfD neue politische Kultur. Für die Linke, bisher stärkste Oppositionspartei, bringt die Wahl einen herben Verlust von 8,5 Prozentpunkten. Das Ergebnis von 10,4 Prozent sei verheerend, sagt die Landesvorsitzende Antje Feix.
Was uns zusätzlich noch umtreibt, neben dem starken Rechtsruck, ist, dass man für Sachsen konstatieren kann, dass Mitte-Links-Parteien auf unter 27 Prozent gerutscht sind.
Vertreter von Glaubensgemeinschaften äußerten heute Sorgen über das starke Abschneiden der AfD in Sachsen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um den Stimmen, die Hass predigten und die Religionsfreiheit einschränken wollten, entgegenzutreten, sagte Sachsens Landesrabbiner Zsolt Baller. Eine christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft hatte Teile des AfD-Programms vor der Wahl als einen Versuch zur Einschränkung der Religionsfreiheit kritisiert.
Der Bericht von Bastian Brandau war das, und die Landesvorstände von CDU und SPD in Sachsen haben jetzt die Aufnahme von gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit den Grünen offiziell beschlossen. Und damit weiter nach Potsdam. Dort drückt Ministerpräsident Woidke aufs Tempo und hat jetzt zuerst Gespräche mit der CDU angekündigt. Denn klar ist, nach den deutlichen Erfolgen der AfD ist eine Fortsetzung der rot-roten Koalition rechnerisch ausgeschlossen. Immerhin gibt es aus SPD-Sicht zahlreiche Optionen. Vanja Butte mit den Einzelheiten.
Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke will zunächst mit der CDU Sondierungsgespräche führen, voraussichtlich noch in dieser Woche. Das Wichtigste sei jetzt eine stabile Regierung und die CDU da der stärkste Partner, sagte Woidke.
Die Erfahrung sagt ja, wir müssen gucken, mit wem man inhaltlich das Land voranbringen kann. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist immer, dass die Personen natürlich ein Grundvertrauen zueinander brauchen. Sieht ja so aus, wir werden eine Dreierkonstellation haben müssen in der Regierung. Und da ist dieses Vertrauen immens wichtig. Aber wir werden zeitnah die Gespräche beginnen und die Gespräche werden darüber entscheiden, mit wem wir in Koalitionsverhandlungen gehen.
Gleichzeitig wurden aus den Reihen der Brandenburger CDU Rücktrittsforderungen an den als Spitzenkandidat gescheiterten Landesvorsitzenden Ingo Senftleben laut. Er habe das mit 15,5 Prozent der Stimmen schlechteste Ergebnis bisher zu verantworten. Sein Generalsekretär Steven Breetz sprach von einem bitteren Tag für die Brandenburger CDU und von einer Zäsur. Man werde sich aber der Verantwortung nicht entziehen.
Verantwortungsvoll heißt, dass wir für Gespräche, so wie wir eingeladen werden, zur Verfügung stehen, dass wir bestrebt sind, für Brandenburg eine stabile politische Arbeit zu leisten.
Die Landesvorsitzende der Grünen, Petra Butke, stellte Bedingungen, beflügelt vom besten Ergebnis der Grünen bisher im Osten. Die Grünen mit ihren 10% seien für Koalitionsgespräche offen, sagte Butke. Aber
wir werden nicht einfache Mehrheitsbeschaffer sein, sondern es muss einen deutlichen Richtungswechsel in der Politik geben. Das heißt, es muss eine Erneuerung stattfinden.
Die Grünen werden gebraucht, weil der Absturz der Linken auf ebenfalls 10% das rot-rote Bündnis die Regierungsmehrheit gekostet hat. Eine Katastrophe, nannte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg das klägliche Ergebnis. Die Linke werde aus dem Debakel ihre Lehren ziehen.
Die Menschen wollen gehört werden, die wollen sich wahrgenommen fühlen, sie wollen mitreden können. Und das war immer ein Credo, eine Stärke der Linken. Und deswegen ist dieses Wahlergebnis für uns vor allem Auftrag, unsere Verankerung vor Ort wieder auszubauen, den Dialog vor Ort mit den Menschen zu führen und ihnen auch Entscheidungsmöglichkeiten und Kompetenzen wieder einzuräumen.
Ein Horn, in das auch die auf 26% arg gerupfte SPD stieß. Generalsekretär Erik Stohn gelobte Besserung. Die Demokraten hätten jetzt die Aufgabe, die von der Politik Enttäuschten zurückzugewinnen.
Es kann aus meiner Sicht kein Zurück geben hinter Bürgerdialogen, Kabinett vor Ort durch die Landesregierung, einem transparenten Landtag und Parteien, die offen sind und gesprächsbereit und das Ohr die ganze Zeit über 5 Jahre hinweg bei den Menschen haben.
3 Monate gibt die Landesverfassung Zeit. Dann muss die neue Regierung im Amt sein. Sonst werden Neuwahlen anberaumt. In diesem Fall dürfte sich der Stimmenanteil der AfD von 23,5 Prozent noch steigern.
Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde. Und damit zu den Berliner Reaktionen. Ein politisches Beben hat der Ausgang der Landtagswahlen in der Hauptstadt zwar nicht ausgelöst, schließlich ist es am Ende so gekommen, wie von vielen Auguren prognostiziert. Aber vor allem CDU und SPD müssen sich 2 zentrale Fragen stellen. Wie können sie die Bürger wieder mehr für die politische Mitte begeistern und damit in einem 2. Schritt die AfD stärker unter Druck setzen? Barbara Schmidt-Batern berichtet.
Immer wieder bemühen sich SPD und CDU in Berlin am Tag danach um Klarstellung. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in Brandenburg noch in Sachsen. Die Rechtspopulisten ficht das äußerlich nicht an. Wir sind die Gewinner dieser Landtagswahlen, tönt Parteichef Jörg Meuthen.
Wir werden als Oppositionskraft Regierungsbündnissen gegenüberstehen, die noch fragiler sind. Denn es zeichnet sich ja sehr deutlich ab, dass, wenn das überhaupt gelingt, es auf jeden Fall drei Parteienbündnisse sein werden und die sind üblicherweise nicht sehr stabil.
Solche Äußerungen lässt Annalena Baerbock einfach an sich abtropfen. Lasst uns bloß nicht in Angststarre verfallen, warnt die Grünen-Chefin.
Mir ist nur wichtig, dass man jetzt nicht wieder in eine Logik verfällt, wo man sagt, um Gottes Willen, aufgrund der hohen Wahlergebnisse von Rechtsextremen dürfen wir jetzt gewisse Herausforderungen gar nicht angehen. Dieser Stillstand, dieses Nichthandeln, das ist das, was Leute verunsichert.
Als wolle sie mit gutem Beispiel vorangehen, versprüht Baerbock geradezu Selbstbewusstsein. Die grünen Wahlergebnisse liegen zwar deutlich unter den Erwartungen der Parteispitze, aber dennoch winkt in Sachsen wie in Brandenburg eine mögliche Regierungsbeteiligung. Und so sendet Annalena Baerbock schon mal klare Botschaften an CDU und SPD. Beim Klimaschutz habe man schon vor der Wahl klargestellt,
dass es mit uns keine neuen Tagebaue geben wird. Und diese Frage des Kohleausstiegs wird eine zentrale sein, wo es hart wird. Das ist ein dickes Brett. Aber ja, dafür müssen wir uns erstmal treffen und gemeinsam ins Gespräch kommen.
Das dürfte dennoch schwierig werden, egal wer mit wem in den kommenden Wochen sondieren wird. Grüne mit Roten, Rote mit Schwarzen. Alle Gespräche in Potsdam und Brandenburg werden erst einmal davon geprägt sein, den GroKo-Geist aus Berlin zu vertreiben.
Eine große Koalition ist kein Selbstzweck. Parteien tun sich zusammen, um für die Menschen was zu erreichen. Und diese ständige Diskussion, ja gefühlt schon seit dem ersten Tag nach dem Mitgliedervotum der SPD, die nervt nicht nur mich, sondern die nervt auch die Menschen bei uns im Lande.
Erklärt ein erschöpfter Dietmar Woidke. Mit seinem Wahlsieg hat der Brandenburger Regierungschef die Stimmung seiner Sozialdemokraten erstmals seit Monaten wieder gehoben. Die Partei war bis gestern Abend so verhuscht, dass sie im Willy-Brandt-Haus nicht mal eine Wahlparty organisiert hatte. Und Generalsekretär Lars Klingbeil bleibt verzagt.
Ich breche allerdings nicht in Jubel aus. Also es ist ein Abend der gemischten Gefühle gewesen, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir vierte Kraft geworden wären in Brandenburg.
Wir müssen viel vor Ort sein und wir müssen auch in der Sache jetzt liefern. Das ist jetzt die Verantwortung der Großen Koalition in Berlin.
Mahnt Manuela Schwesig, eine von drei kommissarischen Parteivorsitzenden. Auch beim Koalitionspartner CDU kursiert eher Erleichterung als reine Freude. Beide Landtagswahlen in Ostdeutschland sieht CDU-Vize Julia Klöckner als Signal auch für die Bundespolitik.
Also das, was wir in der Hauptstadt häufig diskutieren, in den großen Städten, ob da Elektroroller fahren, das ist interessant, sicherlich es mitzubekommen für die ländlichen Räume, aber da spielen ganz andere Fragen eine Rolle.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will den Weckruf aus Sachsen und Brandenburg ebenfalls gehört haben, doch sie klingt eher müde.
Wir ziehen durch, was wir vereinbart haben. Mit der richtigen Haltung, mit Mut, Optimismus werden wir die Zukunftsthemen anpacken.
Und zwar gleich morgen. Da trifft sich die CDU in Berlin zu ihrer ersten Klimawerkstatt.
Soweit der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Und am Abend gab es gleich eine Sitzung des Koalitionsausschusses zum anstehenden Klimapaket. Es sei aber eine rein technische Sitzung, hieß es im Vorfeld, ohne anschließende Pressestatements. Deshalb wollen wir jetzt den Tag nach den Landtagswahlen noch einmal ausführlich analysieren mit dem Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. Herr Jun, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Münchberg.
Herr Jun, die Koalition will jetzt offenbar schneller und besser regieren, beim Wähler damit punkten. Ist das eine der richtigen Lehren jetzt aus dem Ausgang der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen?
Sie haben es schon richtig formuliert. Es kann nur eine der richtigen Lehren sein. In der Tat ist das etwas, was diese große Koalition insgesamt im Außenbild derzeit vermissen lässt. Aber das ist nur das Außenbild. Und das heißt eben, sie muss auch mehr kommunizieren und sie muss auch mehr auf Emotionen setzen. Also nur technokratischer Problemlöser zu sein, das ist zu wenig. Denn man sieht ja, dass die AfD ihre Erfolge mit Emotionen hauptsächlich feiern kann. Und deswegen muss diese große Koalition vielmehr auch die emotionale Seite von Politik versuchen zu betonen.
Also näher ran an den Bürger, mehr Dialog, wie das ja Herr Kretschmer auch in Sachsen vorgemacht hat. Das könnte, meinen Sie, auch mehr Unterstützung beim Wähler bringen?
Ja, man muss gucken, was will der Wähler und wie können wir den Wähler erreichen? Aber man muss den Wähler auch mitnehmen. Dazu gehört das, was Frau Kramp-Karrenbauer auch gerade gesagt hat, nämlich Optimismus und nicht ständig der Blick zurück, sondern der Blick nach vorn. Und wie können wir diese Wähler mit überzeugenden Politikangeboten gewinnen? Aber eben auch mit welchen kommunikativen Mitteln können wir die Wähler erreichen? Und wenn die Wähler den Eindruck haben, dass wir zwei nur zusammenwirken, weil es so unbedingt sein muss, dann wirkt das nach außen wenig überzeugend.
Aber ist das wirklich so eine neue Erkenntnis, Herr Jun? Weil das ist ja eigentlich so eine Phrase, die hört man eigentlich nach jeden Wahlen immer wieder, dass man sagt, wir müssen näher an den Wähler ran, mehr Dialogbereitschaft. Und am Ende ist es dann doch wieder die AfD, die vor allem zulegt.
Ja, eben das meinte ich. Es reicht nicht aus, wenn man danach nicht wirklich konstruktiv, konkret das Ganze dann herunterbricht. Das heißt, diese Lippenbekenntnisse, die erscheinen dem Wähler zu wenig, auch diese technokratischen Problemlösungsansätze nicht, sondern der Wähler will auch emotional mitgenommen werden. Und viele der AfD-Wähler fühlen sich ja subjektiv benachteiligt. Und das heißt, jetzt muss man dem nachgehen, warum fühlen die sich subjektiv benachteiligt und was kann man nicht nur als auf der Problemlösungsseite machen, sondern wie kann ich diese Wähler auch besser ansprechen? Was sind meine technischen, also meine kommunikativen, emotionalen Mittel, um diese Wähler wieder stärker zu erreichen?
Also Sie würden schon sagen, die Unzufriedenen, gerade jetzt in Ostdeutschland, die Protestwähler, die sind durchaus jetzt für die bürgerlichen Parteien noch nicht verloren.
Nicht alle. Es wird sicherlich Einzelne geben, die für die Parteien nicht erreichbar sind. Das müssen auch CDU, SPD und die anderen Wettbewerber einsehen. Aber ein doch nicht unerheblicher Teil wäre durchaus wieder erreichbar, wenn eben hier eine gewisse Nähe einfach wieder zu den Parteien besteht. Diese Wähler haben sich von den anderen Parteien im Wettbewerb entfernt und die suchen nun einer Nähe oder man kann sie zumindest wiederherstellen. Selbst wenn sie nicht suchen, dann ist es den Parteien auferlegt, diese Nähe wieder versuchen, stärker in den Vordergrund zu stellen. Ja.
Welches Erklärungsmuster haben Sie, dass es gerade viele Wähler anscheinend im Ostdeutschland nicht störte, dass es bei der AfD einen rechtsnationalen Flügel gibt, dass sich die AfD in vielen Bundesländern selbst zerlegt, dass von Sachpolitik ja oft keine Rede sein kann? Also wieso stört das die Wähler am Ende alles nicht?
Weil sie am Ende auch gar nicht der AfD große Problemlösungskompetenz zutrauen, weil sie auch gar nicht glauben, dass die AfD es am Ende wirklich besser macht als diejenigen, die im Moment die Regierungsverantwortung tragen, sondern sie wollen damit aufmerksam machen, dass sie sich eben von der Politik nicht mehr richtig angesprochen fühlen, dass diejenigen, die in Berlin oder in den Landesregierungen das Sagen haben, eben im Moment zu wenig auf sie eingehen. Und dazu reicht es eben, wie gesagt, nicht aus, indem man soziale Wohltaten möglicherweise ausschüttet oder indem man bestimmte Probleme technisch löst, sondern es gilt jetzt da wieder zu schauen, wie kommen wir näher an diese Wähler heran auf der emotionalen Ebene. Und das interessiert die AfD-Wähler viel mehr als ein reines technisches Problemlösungsprogramm. Also damit will ich sagen, die AfD-Wähler sind primär an der AfD als Partei interessiert, jedenfalls ein erheblicher Teil von ihnen nicht, sondern sie wollen damit eine gewisse Distanz, eine gewisse Entfremdung gegenüber der Politik zum Ausdruck bringen.
Aber die ist faktisch im Osten größer als jetzt im Westen.
Die ist fraglos größer. Wir haben das ja von Anfang an gesehen, eigentlich schon seit 1990, dass es eine gewisse Distanz von Teilen der Bevölkerung in neuen Bundesländern gibt gegenüber der westdeutschen Politik. Und diese Distanz ist in den Jahren kaum kleiner geworden, sondern die Distanz war immer da und die bricht sich jetzt eben mit der Wahl der AfD wieder neu Bahn.
Schauen wir nochmal auf die künftigen Bündnisse jetzt in Brandenburg und Sachsen. Gerade jetzt wurde die Grünen, die ja auch in Sachsen als Koalitionspartner im Gespräch sind, das ist ja aus CDU-Sicht doch eher eine Kröte. Kann das gut gehen?
Das kann gut gehen, wenn die verschiedenen Akteure aufeinander zugehen und kompromissbereit sind. Wir haben ja ein ähnliches Bündnis in Sachsen-Anhalt oder wir haben das Bündnis von CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt. Und das funktioniert ja kam mir recht als schlecht gelegentlich, aber durchaus so, dass es keine offenen oder nur selten offene Kontroversen zwischen den Koalitionären gibt. Und der Ministerpräsident, Herr Haseloff in Sachsen-Anhalt, hat das ja sogar empfohlen, Mitstreiter Herrn Kretschmer in Sachsen, dass der möglicherweise auch eine solche Koalition bilden sollte.
Aber könnte am Ende nicht die AfD der lachende Dritte sein, wenn sie da zuschauen kann, wie sich die Parteien in diesen neuen Zweckehen sozusagen aneinander abarbeiten?
Wenn das so abgeht, wie wir es gerade skizziert haben, wenn also die drei Koalitionäre mehr in Kontroversen sich verwickeln, wenn es ihnen nicht gelingt, ein einheitliches Programm aufzulegen, wenn es ihnen nicht gelingt, nach vorne zu blicken und versuchen, die Menschen auch anzusprechen und die unmittelbaren Probleme auch, und zwar auch emotional anzusprechen, dann kann das so sein, wie Sie sagen. Aber es ist nicht die notwendige Folge, dass ein solches Bündnis am Ende so ausgeht. Aber klar ist es richtig, dass hier ein größerer Kompromisswillen von den einzelnen Parteien gefordert wird. Und dass das eben die Parteien noch stärker tatsächlich in bestimmte Korsette zwängt.
Sagt der Politikwissenschaftler Uwe Juhn. Herr Juhn, besten Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Ich danke Ihnen.
Und wir gehen noch einmal nach Berlin. Natürlich stand der Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg heute ganz oben auf der sozialdemokratischen Agenda. Aber es gab noch ein zweites wichtiges Thema, das Ende der Bewerbungsfrist für den Parteivorsitz nämlich. Gleich 8 Duos und ein Einzelkandidat wollen demnach jetzt bei der Basis antreten. Frank Capellan.
Kevin Kühnert hat den Überblick jedenfalls noch nicht verloren. Am Morgen zählt er im Deutschlandfunk-Interview die Bewerber für den SPD-Vorsitz der Reihe nach auf. Allerdings unterschlägt der Juso-Chef ausgerechnet Clara Geiwitz, die Co-Bewerberin des prominentesten Aspiranten, was wiederum den Eindruck erwecken könnte, als hätte es mit der Damenauswahl bei der SPD nicht so wirklich gut geklappt.
Das ist also Olaf Scholz, das ist Ralf Stegner und Gesine Schwan zusammen, Norbert Walter-Borjans zusammen mit Saskia Esken, Boris Pistorius und Petra Köpping, die Integrationsministerin aus Sachsen, Michael Roth und Christina Kampmann treten zusammen an, Simone Lange und der Oberbürgermeister von Bautzen, der Herr Ahrens. Und dann tritt der Karl-Heinz Brunner an aus Bayern, beispielsweise Karl Lauterbach zusammen mit Nina Scheer.
Hilde Mattheis und Dirk Hirschel fehlen noch in dieser Aufzählung. Sie alle haben die formale Hürde übersprungen, wonach 5 Kreisverbände oder ein Bezirk oder ein SPD-Landesverband einen Bewerber zu unterstützen haben. Lange hatte es gedauert, ehe das Feld stand. Lange war zudem unklar, ob jemand aus der allerersten Reihe Lust auf diesen Job haben könnte. Dass das lange Bewerbungsverfahren bei den Landtagswahlen geschadet haben könnte, glaubt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil allerdings nicht. Dabei hätten sich wohl viele Genossen gewünscht, den Wählern klarmachen zu können, wofür die Partei steht, von welchem Duo sie künftig geführt wird. Trotzdem war es richtig, diesen Weg zu wählen, betont Klingbeil.
Ich gehöre zu denen, wenn sie einen Beschluss gefasst haben, dann sagen sie auch, wir ziehen das jetzt durch und wir machen das. Und man lässt sich, glaube ich, nicht von jedem schlechten Artikel oder von jeder Kritik da irgendwie mal nervös machen. Das ist etwas, was Neues in der SPD, dass wir die Mitglieder entscheiden lassen, dass wir diese Strecke gehen. Und das halte ich auch für richtig. Und ich bin sehr stolz, dass die SPD diesen Weg geht und bin überhaupt nicht bange, dass uns irgendwie langweilig wird die nächsten Wochen.
Dafür sollen 23 Castingshows sorgen, Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidaten von Mittwoch an überall in der Republik präsentieren werden. Olaf Scholz und Clara Geiwitz dürften bei der im Oktober folgenden Mitgliederbefragung vorn liegen. Die Landtagsabgeordnete aus Brandenburg unterlag zwar gestern ihrer grünen Konkurrentin im Kampf um das Direktmandat in Potsdam, dennoch gelten beide als Favoriten. Gut ein Viertel der SPD-Mitglieder, so ergab ein erster Stimmungstest, könnten sich für die ausgewiesenen GroKo-Befürworter aussprechen. Das ist allerdings weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Eine Stichwahl zwischen Erst- und Zweitplatzierten gilt als wahrscheinlich. Norbert Walter-Borjans, Ex-Finanzminister aus NRW, werden gute Karten eingeräumt, ebenso Boris Pistorius und Petra Köpping. Manuela Schwesig, kommissarische Parteivorsitzende der SPD, verteidigt das lange Auswahlverfahren.
Ich finde es gut, dass es so viele Veranstaltungen gibt, weil nämlich garantiert ist, dass alle wirklich auch gerade in die kleineren Landesverbände, in die ländlichen Regionen gehen. Das ist etwas Gutes.
Sollte es zur Stichwahl kommen, wird erst Ende November feststehen, wer die Sozialdemokraten künftig führt. Anfang Dezember dann muss noch ganz formal ein Parteitag dem Votum der Basis zustimmen.
Der Bericht von Frank Capellan. 23.34 Uhr ist es und jetzt weitere Themen des Tages kompakt zusammengefasst. Italien hat heute mehr Rettungsschiffe mit Flüchtlingen an Bord anlegen lassen. Tilman Kleinjung.
Tagelang blieben die Häfen geschlossen. Heute haben die italienischen Behörden gleich mehreren Rettungsschiffen die Einfahrt erlaubt. Die aus Seenot geretteten Flüchtlinge wurden an Land gelassen. Unter ihnen sind auch die 104 Menschen, die die deutsche Hilfsorganisation Mission Lifeline vor einer Woche vor der libyschen Küste an Bord genommen hatte. Nach einem Gewittersturm in der Nacht hat Kapitän Klaus-Peter Reisch den Notstand erklärt und angekündigt, sich nicht mehr an das Einfahrtverbot der italienischen Regierung halten zu wollen. Daraufhin wurde das Rettungsschiff Eleonore von der italienischen Finanzpolizei in den Hafen von Pozzallo auf Sizilien begleitet und anschließend beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen den Kapitän eingeleitet. Nach einem vor kurzem deutlich verschärften Gesetz droht der Organisation nun eine Strafe von bis zu 1 Million Euro. Dem ARD-Studio in Rom sagte Kapitän Reisch, es habe sich um eine gefährliche Situation auf See gehandelt. Deshalb habe er das Nothafenrecht für sich in Anspruch genommen. Ebenfalls am Mittag durften die letzten 31 Flüchtlinge, die sich noch an Bord des privaten Rettungsschiffes Mare Jonio befanden, in Lampedusa an Land. Diese Maßnahme wurde mit einem gesundheitlichen Notstand begründet.
Die griechische Regierung hat damit begonnen, Migranten von der Ägäisinsel Lesbos aufs Festland zu bringen. Katrin Kleinbraun.
Ein Schiff mit 640 Menschen an Bord habe bereits abgelegt, so der zuständige Vizeminister für Bürgerschutz Koumoutsakos. Das nächste werde folgen. Insgesamt will die griechische Regierung im Lauf des Tages rund 1500 Menschen aus Lesbos wegbringen, darunter vor allem Frauen, Minderjährige und Kranke. Ihr Ziel ist das Zeltlager Nea Kavala, gut 50 Kilometer nördlich der Hafenstadt Thessaloniki. Die Hotspots auf 5 griechischen Inseln waren ursprünglich für knapp 6.500 Menschen gedacht. Derzeit leben dort fast 25.000. Im August kamen fast 6.000 Migranten dazu. Lesbos erlebte vergangene Woche die größte Massenankunft seit 3 Jahren vom türkischen Festland. In einer Krisensitzung entschied die griechische Regierung am Wochenende, die Grenzüberwachung auszubauen, unter anderem mit mehr Bootspatrouillen zwischen dem türkischen Festland und den griechischen Inseln. Bereits zuvor hatte Ministerpräsident Mitsotakis angekündigt, das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei konsequenter umzusetzen. Demnach sollen Migranten, die von der Türkei nach Griechenland kommen und kein Recht auf Asyl haben, zurückgebracht werden.
Die Ermittlungen zu den Betrugsvorwürfen gegen den tschechischen Ministerpräsidenten Babiš stehen laut einem Medienbericht vor dem Aus. Peter Lange.
Es ist noch nicht offiziell und Aleš Cimbala, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, wollte den Zeitungsbericht auch weder dementieren noch bestätigen. Was er aber gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK bestätigt hat, dass der zuständige Staatsanwalt Jaroslav Šároch seine Rechtsauffassung im Fall Storchennest geändert hat. Nur in welche Richtung, das sagte Cimbala nicht. Und außerdem könne sich sowieso noch alles ändern, denn das letzte Wort hätten die Vorgesetzten von Šároch. Im Kern geht es um 2 Millionen Euro an EU-Subventionen, die Andrej Babiš für sein Wellnessressort Storchennest erschlichen haben soll, indem er es zeitweilig aus seinem Agrofert-Konzern ausgliederte. Die Polizei sah nach ihren Ermittlungen den Verdacht des Subventionsbetrugs als gegeben und hat empfohlen, Anklage zu erheben. Auch die Europäische Behörde für Betrugsbekämpfung, OLAF, sieht dafür Anhaltspunkte. Babiš selbst hat alle Vorwürfe stets zurückgewiesen und noch am Wochenende erklärt, auch im Fall einer Anklage werde er nicht zurücktreten.
Erneut Zoff bei der AfD. Nur 3 Monate nach der Landtagswahl in Bremen steht die dort gewählte Fraktion vor der Auflösung. Heike Zeigler.
Neben Frank Magnitz verlassen die Abgeordneten Marc Runge und Uwe Felgenträger die AfD-Fraktion. Als Hauptgrund dafür gibt die dreiköpfige Gruppe allein die Auseinandersetzungen mit dem Fraktionsvorsitzenden Jürgewitz an. Er habe ohne Not Krieg angefangen, so Magnitz. Jürgewitz werfe ihm beispielsweise vor, Geld der Partei unterschlagen zu haben. Die Bundespartei und Jürgewitz haben Magnitz zudem aufgefordert, eines seiner beiden Mandate abzugeben. geben. Magnitz ist derzeit Abgeordneter sowohl der bremischen Bürgerschaft als auch des Bundestages. Magnitz aber will beide behalten. Der Streit innerhalb der Bremer AfD schwelt schon länger. Magnitz und Jürgewitz führen einen Machtkampf darüber, wer das Sagen in der Partei hat. Den endgültigen Bruch vollziehe man erst jetzt, da sie die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben abwarten wollen, erklärte Magnitz. Mit dem Austritt aus der Fraktion verliert die AfD ihren Fraktionsstatus und damit viele parlamentarische Rechte.
Vor der Küste Kaliforniens ist ein Boot mit zahlreichen Menschen an Bord in Brand geraten. 4 Leichen sind bereits geborgen worden, Markus Schuler.
Für die verbliebenen 34 Passagiere gibt es offenbar wenig Hoffnung, das verheerende Feuer an Bord des 22 Meter langen Schiffs überlebt zu haben. Das sagte Lieutenant Matthew Crawl von der US-Küstenwache einem lokalen TV-Sender. 5 Personen konnten von dem Ausflugsschiff gerettet werden, bevor es vor der Küste der südkalifornischen Insel Santa Cruz gesunken sei. Bei den Geretteten soll es sich um Besatzungsmitglieder handeln. Sie seien an Land gebracht worden, der Kapitän habe allerdings bleiben wollen, um bei der Rettung zu helfen. Die Conception, so der Name des Schiffs, hatte gegen 3 Uhr morgens Ortszeit ein Feuer gemeldet. Die Ursache für den Brand ist noch nicht klar. Die Passagiere haben nach Angaben der Feuerwehr unter Deck geschlafen und seien von dem Feuer vermutlich eingeschlossen worden. Die US-Küstenwache setzt derzeit mehrere Rettungsschiffe sowie 2 Hubschrauber ein. Sie sucht das Gewässer nach Überlebenden ab. Bei dem Boot handelt es sich um ein Ausflugsschiff, das mit Tauchern 2- bis 3-tägige Touren vor der Küste der Insel Santa Cruz unternimmt. Diese liegt wenige Kilometer vor der kalifornischen Küste, rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles.
Auf den Bahamas hat Hurricane Dorian große Schäden verursacht. Martin Ganselmeier.
Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern und meterhohe Sturmfluten. Dorian gilt schon jetzt als einer der stärksten Hurricanes, die es je im Atlantik gegeben hat. Noch immer wütet Dorian über den Bahamas und sorgt dort für zerstörte Häuser, abgerissene Dächer und umgeknickte Strommasten. Nach US-Medienberichten soll ein 8-jähriger Junge ums Leben gekommen sein. Nur ganz langsam und noch immer mit der höchsten Gefahrenkategorie 5 bewegt sich der Hurricane weiter Richtung Nordwesten, etwa 2 Kilometer pro Stunde. Die US-Meteorologen hoffen derzeit, dass Dorians Auge nicht auf die US-Ostküste trifft. Stattdessen könnte der Hurricane parallel zur Küste in einem Abstand von 80 bis 100 Kilometern nach Norden ziehen. Dennoch werden an Floridas Ostküste heftige Sturmböen und Sturmfluten erwartet. Vorsichtshalber wurden viele Küstenabschnitte in Florida und die gesamte Küste der nördlicheren Bundesstaaten Georgia und South Carolina evakuiert.
Und fehlt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse, heute mit Dieter Rieck.
Elektroantrieb, neue Mobilitätskonzepte, aber auch die Nachwirkungen des Dieselskandals. Die Automobilindustrie muss sich vielen und unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Darauf hat Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, heute bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der internationalen Automobilausstellung IAA aufmerksam gemacht. Auf allen wichtigen Automärkten fehlen nach Aussage von Bernhard Mattes derzeit Wachstumsimpulse. Die Automobilindustrie schätzt den weltweiten Absatzrückgang in diesem Jahr auf 4%. Besonders hart trifft der Wandel in der Autoindustrie derzeit die Autozulieferer. Beim Zulieferer Schaeffler begann heute am Standort Erlangen für die Hälfte der Mitarbeiter Kurzarbeit. Der im DAX notierte Zulieferer Continental machte heute bekannt, dass man sich neue Gedanken über die Zukunft der Antriebssparte Powertrain mache. Wurde bisher nur ein Teilbörsengang erwogen, kann man sich jetzt eine vollständige Ausgliederung mit anschließender Börsennotierung vorstellen. Damit will der Konzern seinen finanziellen Handlungsspielraum erweitern. Die Continental-Aktie konnte nur leicht zulegen. Insgesamt ist der Aktienmarkt ohne Schwung in den September gestartet. Der DAX legt 0,1% zu und verabschiedet sich mit 11.954 Punkten aus dem Handel. Die am Wochenende in Kraft getretenen neuen wechselseitigen Strafzölle zwischen den USA und China versetzen Anleger zwar weiter in Sorge, direkte Auswirkungen halten sich jedoch in Grenzen.
Soweit Dieter Reg mit dem Börsenbericht. 23.43 Uhr ist es und wir gehen nach London. Morgen kommt das britische Parlament aus der Sommerpause zurück und es wird schon erwartet von einem kämpferischen Boris Johnson, der mit allen Mitteln versuchen wird, sein politisches Vermächtnis durchzudrücken. Den Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober, ob nun mit oder ohne Vertrag. Das hat der Premier heute vor Downing Street No. 10 noch einmal klar gemacht und sich dabei auch von den Sprechchören der Brexit-Gegner nicht beirren lassen. Aus London berichtet Imke Köhler.
Die berühmte Tür in 10 Downing Street ging heute Nachmittag viele Male auf und zu. Boris Johnson hatte sein Kabinett zu einer außerplanmäßigen Sitzung einberufen. Die Spannung war riesig. Würde er mitten im Brexit-Showdown Neuwahlen ankündigen? Unweit von 10 Downing Street versammelten sich Demonstranten. Dann trat Johnson vor die Tür.
I don't want an election. You don't want an election.
Er wolle keine Wahl und die Bürger wollten auch keine, sagte Johnson. Dass das Thema Neuwahlen damit grundsätzlich vom Tisch ist, glaubt kaum jemand. Aber Boris Johnson wird nun wohl zumindest die nächsten Tage abwarten, denn diese Woche wird entscheidend. Morgen ist die Sommerpause des Parlaments zu Ende und damit will die Opposition, angeführt von Labour-Chef Jeremy Corbyn, einen Gesetzentwurf vorlegen, der einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober verhindern soll. Stattdessen soll es noch einmal eine Fristverlängerung um 3 Monate geben. Auch zahlreiche Tory-Abgeordnete könnten für diesen Entwurf stimmen. Johnson warnt davor. Der EU müsse man Entschlossenheit und Geschlossenheit demonstrieren.
To show our friends in Brussels that we are united in our purpose. MPs should vote with the government against Corbyn's pointless delay.
Um den Freunden in Brüssel zu zeigen, dass man geeint sei, sollten die Abgeordneten mit der Regierung stimmen. Gegen Corbyns sinnlose Verzögerung, fordert Johnson. Und dann macht der Premier unmissverständlich klar:
I want everybody to know, there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay.
Es gebe keine Umstände, unter denen er Brüssel um einen Aufschub bitten werde. Was in dieser Rede heute Abend eher Appellcharakter hatte, klang heute früh wesentlich härter, als Insiderberichte veröffentlicht wurden. Danach hat Boris Johnson den Tory-Rebellen, die einen No-Deal-Brexit blockieren könnten, knallhart gedroht. Entweder sie stimmen morgen mit der Regierung oder sie werden aus der Partei ausgeschlossen und sind in Kürze ihren Job los. Damit steht für einige Konservative nun die Karriere auf dem Spiel, auch für den Tory-Abgeordneten Alistair Byrd, der den No-Deal ebenfalls verhindern will. Wird er nun einen Rückzieher machen?
That'll be an individual choice. In my own case, no.
Diese Entscheidung müsse jeder selbst treffen, sagt Byrd. Er werde keinen Rückzieher machen.
So you are prepared in effect to terminate your career, your position as a Tory MP.
Dann sind Sie bereit, Ihre Karriere als Abgeordneter zu beenden? Fragt der Moderator. Und Byrd darauf.
That is how it now looks. So yes.
So sieht es aus. Also ja.
Der Brexit, der geht in die heiße Phase. Aus London war das der Bericht von Imke Köhler. Nach schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und pro-demokratischen Demonstranten am Wochenende sind in Hongkong heute Studenten und Schüler auf die Straße gegangen. Hunderte junge Menschen streikten und ließen am ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien ihre Kurse ausfallen. Markus Pfalzgraf.
Freies Hongkong. Zeit für eine Revolution. Rufe wie diese hört man inzwischen bei fast jeder Protestveranstaltung in Hongkong, auch von Studierenden an einer der größten Universitäten der Stadt. Sie boykottieren zu Wochenbeginn ihre Uni und versammeln sich zum Protest. Gegen die Polizeigewalt, insbesondere vom vergangenen Wochenende, gegen die Regierungspolitik und den Einfluss Pekings im eigentlich selbstverwalteten Hongkong. Aber eben auch für Freiheit und Revolution. Manche Studierende ziehen auch in die Innenstadt. Im Regierungsviertel gibt es eine große Kundgebung. Es kommen wieder tausende Menschen. Diesmal sind auch viele Leute dabei, die ihre Arbeit niederlegen. Mit der Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific ist ein großes, symbolisch wichtiges Unternehmen umgefallen aus Sicht der Bewegung. Denn die Firmenspitze droht ihren Angestellten mit Entlassung, sollten sie sich an Protesten beteiligen. Bei der Streikveranstaltung hat dagegen ein Ingenieur, der für eine mittelgroße Firma arbeitet, nur ein bisschen Sorge vor Konsequenzen. Bei uns sind die Leute gespalten. Die eine Hälfte unterstützt den Protest, die andere Hälfte kümmert sich lieber um ihre eigenen Angelegenheiten. Ich glaube, mein Chef versteht, warum ich mich beteilige. Deshalb glaube ich nicht, dass er mich feuert.
He might not fire me, yeah.
Der Ingenieur trägt sogar nicht einmal eine Maske. Er demonstriert, ohne Angst von Behörden identifiziert zu werden. Doch eine junge Arbeitnehmerin, gerade ein Jahr mit Uni-Abschluss, versteckt sich hinter ihrem Mundschutz und dem Tarnnamen T. Die Regierung geht immer noch nicht auf uns ein. Deshalb ist es an der Zeit, weiter zu protestieren. Wir müssen darauf bestehen, dass sie auf unsere 5 Forderungen eingehen. Nicht auf eine einzige können wir verzichten. Die Hauptforderungen sind nach wie vor, dass die Regierung das vorläufig zurückgenommene Auslieferungsgesetz komplett streichen, Polizeigewalt unabhängig untersuchen lassen und am besten gleich ganz zurücktreten soll. Außerdem sollen Protestierende nicht mehr als Randalierer bezeichnet und Festgenommene freigelassen werden. Das steht auch auf Plakaten von Schülerinnen und Schülern, die sich in der Nähe des Rathauses von Hongkong versammelt haben. Viele tragen ihre Schuluniform, weiße Röcke oder weißes Hemd mit Krawatte. Sie wollen nur tageweise den Unterricht boykottieren, erzählt eine Schülerin. Von unserer Schule sind 40 Schülerinnen und Schüler hier. Wir machen das nicht jeden Tag, aber ein oder zwei Tage pro Woche. Und zwar so lange, bis die Regierung auf die Forderungen der Demonstrierenden eingeht. Und das könnte lange dauern.
Die Demonstrationen in Hongkong, sie gehen also weiter. Das waren Informationen von Markus Pfalzgraf. Und damit noch einmal ins Inland. Mitte Mai hatte der Europäische Gerichtshof ja die Pkw-Maut verboten. Das Bundesverkehrsministerium kündigte sofort danach die Verträge mit der Betreiberfirma. Die könnte jetzt Entschädigungszahlungen fordern und dabei auch Kosten geltend machen für Verträge, die erst nach der Kündigung abgeschlossen worden sind. Genau darüber wird jetzt juristisch gestritten und es geht laut WDR und Süddeutscher Zeitung immerhin um rund 600 Millionen Euro. Anne Hell mit den Einzelheiten.
Es war der Morgen des 19. Juni, als das Bundesverkehrsministerium die Mautverträge mit der Betreiberfirma gekündigt hat. Ein Tag nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Begründet hat das Ministerium die Kündigung nicht nur damit, dass die Maut jetzt rechtlich nicht mehr möglich ist. Auch hieß es, die Betreiberfirma habe Fehler gemacht. In der folgenden Nacht legte die Betreiberfirma Autoticket dem Ministerium per Mail mehrere Verträge vor. Verträge, die Autoticket mit anderen Firmen aus der eigenen Unternehmensgruppe gemacht hatte, um die Arbeiten an der Maut voranzutreiben. Das Problem: unterschrieben worden waren die Verträge erst nach der Kündigung. Aus Sicht des Verkehrsministeriums der Versuch, eine mögliche Entschädigung künstlich hochzurechnen. In einem Schreiben an Autoticket spricht der Anwalt des Ministeriums sogar von vorsätzlichem Versuch einer Schädigung. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic dagegen sagt, dass die Mautverträge es der Betreiberfirma grundsätzlich erlaubt hätten, Aufträge an bestimmte Firmen zu vergeben. Er kann sich nicht vorstellen, dass das Ministerium darüber nicht informiert war.
Es gab ja eine Reihe an Runden, Spitzengespräche, Arbeitsgruppen. Da wird über die laufenden Arbeiten ja gesprochen worden sein. Es war wohl auch gängige Praxis, dass man einfach gesagt hat, fangt mal an mit der Arbeit und später gibt es eine Unterschrift.
Ähnlich verteidigt der Betreiber Autoticket sein Vorgehen. WDR und SZ liegt ein Schreiben ans Verkehrsministerium vor. Darin heißt es, der Bund sei über die Aufträge auf dem Laufenden gewesen und habe sogar zugestimmt. Es handelt sich um 7 Einzelaufträge, die nach der Kündigung unterschrieben wurden. Die Aufträge haben einen Wert von 600 Millionen Euro.
Aber wie sich solche Zahlen am Schluss berechnen, das wird natürlich die ganz spannende Frage. Man merkt, dass hier jetzt mit harten Bandagen um Geldbeträge gefeilscht wird.
Autoticket wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Das Unternehmen habe sich gegenüber dem Verkehrsministerium zur Verschwiegenheit verpflichtet. Was jetzt wahrscheinlich ansteht, ist ein Schiedsgerichtsverfahren. Erst am Ende dürfte feststehen, wie viel Geld den Bund das Aus für die Pkw-Maut wirklich kosten wird. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler befürchtet, dass alleine das Verfahren schon teuer wird. So ähnlich wie früher beim Streit um die Lkw-Maut mit dem Betreiber Tollkollekt.
Hier ging es um die Eintreibung der Lkw-Maut. Da hat das Schiedsverfahren 13 Jahre gedauert und am Ende sind über 500 Millionen Euro, also eine halbe Milliarde Euro an Anwaltskosten entstanden für die Unternehmen und für den Bund. Ich befürchte, dass jetzt auch es eine Dokumentenschlacht und Aktenschlacht geben wird und am Ende sich große Anwaltskanzleien damit eine goldene Nase verdienen werden und das Schiedsverfahren sich dann in die Länge ziehen wird.
Aus Kindlers Sicht ist allerdings genau das Ziel von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Sein Versuch ist ja, sich in dieses Schiedsverfahren zu retten um dann die nächste Bundestagswahl zu überleben, ist es ja so, dass jeder anständige Minister mit etwas Unrechtsbewusstsein schon längst zurückgetreten wäre.
Am Ende könnte die geplatzte Pkw-Maut die Steuerzahler mehrere hundert Millionen Euro kosten.
Der Bericht war das von Arne Hell. Fehlt noch die morgige Presseschau und die hat schon heute Ursula Kissel zusammengestellt.
Ja, und die Kommentatoren befassen sich mit dem Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sowie den Konsequenzen für die Bundespolitik. Die Volksstimme aus Magdeburg resümiert, CDU und SPD bleiben in Sachsen und Brandenburg stärkste Partei. Die Erleichterung, die am Wahlabend zu spüren war, ist allerdings nicht berechtigt. Die Perspektiven sind schlecht. Die Nürnberger Nachrichten erklären, es läuft etwas sehr Grundsätzliches schief in Ostdeutschland, gerade auch für CDU und SPD. Sie werden zwar vermutlich weiter regieren können, doch die sich abzeichnenden Dreier- oder gar Vierer-Koalition dürften Gift für das Profil aller beteiligten Parteien sein. Damit dürfte der Wunsch vieler Bürger nach inhaltlicher Klarheit ein weiteres Mal enttäuscht werden, sehr zur Freude der selbsternannten Alternative. Das Straubinger Tagblatt mahnt, wenn mehrere CDU- und SPD-Granden in der Wahlanalyse zu der wenig neuen Einsicht kommen, jetzt klare Ergebnisse bei den Streitthemen der Berliner Koalition bringen zu müssen, möchte man ihnen zurufen, nicht reden, sondern endlich machen. Dann klappt es auch mit dem Zurückdrängen der AfD. Die Tageszeitung Kurz Taz stellt fest, die alten bundesrepublikanischen Volksparteien SPD und CDU werden langsam zerrieben. Ihre einzige Chance ist, sie müssen unterscheidbarer werden. Die Union muss konservativer werden, die SPD muss statt dem Routinierten sowohl als auch deutlich linker auftreten. Die Mitte, so die nur scheinbar paradoxe Botschaft dieser Wahl, muss sich polarisieren, um Mitte bleiben zu können. Zum zweiten Thema, den politischen Entwicklungen in Großbritannien knapp zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt. Showdown in London, titelt der Kölner Stadtanzeiger und führt aus, grimmig treten die Duellanten einander gegenüber, wie in den Schlussszenen eines Westerns. Hier Premierminister Johnson, der das Land, komme was wolle, am 31. Oktober aus der EU führen will, im Notfall auch ohne Abkommen. Dort die Gegner eines ungeregelten No-Deal-Brexits, denen inzwischen die Zeit davonläuft. Das Chaos, vor dem viele seit drei Jahren warnen, treibt nun auf seine maximale Entfaltung zu. Wer als Gewinner aus dieser historischen Kraftprobe hervorgehen wird, ist völlig unklar. Die Südwestpresse aus Ulm überlegt mit Blick auf die erste Sitzung des Parlaments nach der Sommerpause, Johnson ist gerissen genug, um auch noch eine vermeintliche Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Selbst wenn eine Mehrheit der Abgeordneten ihm das Misstrauen aussprechen würde, liefe vermutlich alles auf Neuwahlen hinaus, bei denen Johnson sich gute Siegchancen ausrechnet. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, Boris Johnson beteuert, er wolle einen Kompromiss mit der EU finden. Tatsächlich will er einen radikalen Schnitt und er will Wahlen, will mehr Macht. Dieser Premierminister will durchregieren.
Ursula Kissel mit den morgigen Zeitungskommentaren. Besten Dank dafür. Und damit geht die Sendung zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.